Herzlich willkommen bei diesem Podcast Nummer 66 vom Dienstag, dem 30. Mai 2023 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es jeden Dienstag um Modeling und NLP und manchmal auch Psychografie oder Spiral Dynamics. Und er erscheint immer auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf den üblichen Podcast-Kanälen und anschließend auch im Archiv der World of NLP. Heute geht es um die Techniken der praktischen Ausbildung teilweise gehackt. Ja, heute also um die praktischen Techniken. Es gibt zwei Gründe für diesen Podcast. Der eine ist, dass ich im Augenblick im Newsletter, www.ralfstumpf.de/newsletter, da kannst du den kriegen und auch wieder mal im Archiv. Also im Newsletter gibt es im Augenblick eine Serie über praktischen Techniken und da habe ich eine Serie begonnen, wo ich 6 grundlegende NLP-Techniken, die im praktischen vermittelt werden, übersetze in Alltag und Alltagstauglichkeit. Das ist mir ein Herzensanliegen, weil es kommt da oft im Rahmen der NLP-Ausbildung zu einem Missverständnis. Dahingehend, dass Leute glauben, was ja auch naheliegend ist, ja, diese kleinen Techniken, die man da ganz am Anfang der NLP-Ausbildung lernt, praktisch, na, ich meine, danach kommt noch der Master und der Coach und der Trainer. Also dieses Kleinzeug, was man da in der NLP-Grundschule lernt, das ist halt das einfache Zeug. Und das ist, ich will nicht sagen, das Gegenteil davon ist wahr, aber es ist halt nicht das Einfache, es sind die Grundlagen. Also alles Weitere baut auf diesen Sachen auf. Und darum ist es wirklich zum Teil ein Jammer zu erleben, wenn Leute bei diesen einfachen Sachen hinterher das Gefühl haben, ja, das war das einfache Zeug aus dem Anfang des Practitioners. Aber jetzt kommt es richtig. Also so Score Integration, Meta-Mirror, Re-Imprinting und so eine Sachen. Es ist halt nur so, diese ganzen abgefahrenen, komplexen Mastertechniken, die funktionieren alle nicht, wenn diese praktischen Grundlagen nicht wirklich, wenn du die nicht aus dem FF beherrschst, weil, wie gesagt, alles Weitere baut darauf auf. Und drum mache ich da gerade eine Newsletter-Serie, wie gesagt, 6-teilig, sogar 7-teilig, in Wirklichkeit 8-teilig, weil es halt manchmal sich verdoppelt, wo ich einige von diesen Techniken mir nochmal genauer angucke, wie man die professionell macht. Und die Serie brachte gutes Feedback, hört jetzt aber trotzdem auf. Ja, es gibt ja auch neue Themen, also höre ich einfach irgendwann auf damit. Aber es sind noch so viele Techniken übrig. Was machen wir mit denen? Jetzt gibt es einen Podcast dazu. Das ist Grund 1. Ich dachte mir, ich mache jetzt mal einfach die gesamten Inhalte in dieser Form in einem Podcast, wie ich sie sonst in einem halben Jahr Newsletter bringen würde. Und der zweite Grund ist dieser entzückende Podcast mit Dagmar Ling und mir von letzter Woche. Da hatte sie ja die Idee, dass wir uns mal Practitioner-Techniken angucken unter der Überschrift NLP-Hacks, also wie kann ich diese Techniken in meinem Alltag einsetzen. Und sie hatte eine Liste vorbereitet, ich glaube auch vorgelesen, von 10 solcher Hacks. Und nachdem sie im Vorgespräch noch auf ein anderes spannendes Thema kam, dem wir uns dann gewidmet haben, haben wir von dieser Liste exakt 0 besprochen in dem Podcast letzter Woche und drum. Ich werde das jetzt nicht nachholen, ich werde das jetzt nicht stattdessen machen, aber ich lasse diesen Gedanken mit einfließen, inwieweit diese Practitioner-Techniken auch so eine Art Hacks sind, Alltagstricks, die man halt so nebenbei so einsetzen kann, okay? Wir haben eine ganze Liste von NLP-Techniken, die wir jetzt da durchgehen, den Practitioner-Inhalt. Wir haben eine Stunde Zeit. Ich nehme mir vor, wie immer, dass ich knapp unter einer Stunde bleibe. Ich werde es vermutlich wie immer nicht schaffen. Aber ich hoffe zumindest, dass wir es in einer Podcast-Folge schaffen und das nicht eine Doppelnummer wird. Na, wir werden sehen. Ich halte mich jetzt an meine Reihenfolge der Themen und da muss ich vielleicht noch einen Satz vorher sagen. Und zwar auch auf die Gefahr, dich jetzt fürchterlich zu enttäuschen und dir vielleicht da eine Illusion zu rauben. Es gibt nicht die offizielle Liste der praktischen Inhalte, der praktischen Techniken oder Formate. Es wird bestimmt 2, 3 Sachen geben, die bringt jeder, ich weiß nicht, also ich würde nicht drauf wetten, ob es irgendeinen NLP-Inhalt gibt, der in jedem Practitioner in Deutschland wirklich drankommt. Weil es mal bei mir ist, dass es 2, 3 Inhalte gibt, wo ich davon ausgehe, die bringt fast jeder Kollege. Ich bringe die nicht. Naja, ich habe 20 Tage. Also ich könnte ja auch 40 oder 60 Tage füllen, aber ich habe 20 Tage und es gibt viele Sachen, die möchte ich machen und viele davon möchte ich ausführlich machen und irgendwo muss man halt einfach auch mal sparen. Außerdem gibt es ein paar Sachen, die ich bringe, die sonst, glaube ich, niemand bringt. Es gibt vom DVNLP, also vom Deutschen Verband für Neurolinguistisches Programmieren, gibt es meines Wissens keine exakte Liste nach dem Motto, das sollte drin sein im Practitioner. Das finde ich auch sehr gut. Im Curriculum des DVNLP stehen sozusagen ein paar Ergebnisse, Ziele, vor allem Grundannahmen. Und dann steht drin, dass es sozusagen den Lehrtrainern überlassen ist, wie genau die das jetzt erreichen. Das finde ich sehr weise und sehr angenehm. Von daher halte ich mich jetzt an meine Liste, wie ich sie im Practitioner mache. Ich gehe also jetzt einfach die 10 Practitioner-Wochenenden der Jablonski-Straße durch. Die haben jetzt auch keine Reihenfolge im Sinne, dass da eins auf dem anderen aufbaut, weil bei diesem Practitioner-Wochenende in der Jablonski-Straße ist es ja so, dass es ein modulares Konzept ist. Das heißt, man kann da zu jedem beliebigen Monat einsteigen und macht dann eben ein Jahr. Und das liegt eben auch daran, dass ich irgendwann gemerkt habe, es gibt da keine Reihenfolge, wo du begründen kannst. Du musst erst das eine machen und dann kannst du erst das andere machen. Also nach dem Motto, musst du erst nonverbale Kommunikation können, bevor verbale Kommunikation Sinn hat. Oder andersrum. Und meine Antwort ist Quatsch, es macht keinen Unterschied. Die Reihenfolge ist egal, weil du bei keinem von diesen Themen bei Null anfängst. NLP macht ja vielfach einfach nur bewusst, was ohnehin schon da ist und von daher ist die Reihenfolge eigentlich beliebig. Wir haben ja im Augenblick auch dieses Angebot, weil dieses modulare Konzept im nächsten Sommer endet. Dass wer jetzt einsteigt, ist bis zum Ende dabei. Das bedeutet aktuell, dass man 12 Wochenenden bekommt zum Preis von 10. Dann hätte man 2 Sachen doppelt. Gut. Ich steige ein, ich lege los mit dir zusammen und wir sind jetzt gedanklich im Januar bei dem Thema Ankern. Ankern ist eines dieser Themen, das hatte ich jetzt auch in dieser Newsletter-Reihe und zwar letzten Samstag war da das Thema Ankern. Darum kann ich das jetzt hier kurz machen und darauf verweisen. Also Anker ist im NLP ziemlich simpel definiert als eine Verknüpfung. Das Entscheidende ist die Verknüpfung von einem WAKOG-Anteil, also irgendetwas, was man sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken kann, und einem anderen. Und das andere ist in den meisten Fällen etwas Abstraktes. Das heißt, der klassische Anker ist irgendein WAKOG-Reiz, der zum Beispiel eine Emotion auslöst oder ein WAKOG-Reiz, der als Symbol für irgendetwas steht. Und die gibt es halt im Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken und Worte. Das mit den Worten wird unglaublich oft übersehen, was ich erstaunlich finde, weil gerade im Coaching sind das eigentlich die üblichsten Anker. Also es ist zum Beispiel so, dass man natürlich, wenn man mit jemandem Coaching macht, das Thema, Problem, Ziel, Anliegen, Auftrag, wie immer du es nennen möchtest, muss natürlich irgendwie verankert werden, dass man es abrufen kann. Und das geschieht, würde ich mal behaupten, in 80% der Fälle einfach über ein Wort. Und das Schöne ist natürlich im NLP, dass wir inhaltsfrei arbeiten können. Und nachdem wir ja wissen, wir brauchen einen inneren Anker, ist es also auch okay, wenn der Klient sein Problem Gänseblümchen nennt und dabei verschmitzt guckt. Weil Hauptsache, der Mensch weiß, was Gänseblümchen für ihn bedeuten. Ich habe im Newsletter von letzter Woche, wie gesagt, du findest ihn im Archiv auf Edomanto, habe ich das mal mit den beiden Worten AfD und die Grünen, also Worte, Begriffe, durchgespielt und behauptet, das sind bei den meisten Leuten eher Anker, weil diese beiden Begriffe, AfD und die Grünen, stehen bei den meisten Leuten, glaube ich, eher für emotionale und abstrakte Inhalte, als dass es eine wirkliche genaue Beschreibung ist von den Namen von 2 Parteien. Ich habe auch im Newsletter geschrieben, wahrscheinlich die meisten, die den Newsletter lesen, könnten jetzt nicht hundertprozentig genau sagen, was in den Parteiprogrammen dieser beiden Parteien drinsteht. Und deswegen würden sie feststellen, zu ihrem großen Erstaunen, dass sie mit beiden Parteien weder ganz übereinstimmen noch ganz nicht übereinstimmen. Es sind aber halt eher emotionale Anker. Und ob es das wirklich ist, kann man feststellen, wenn man Ankertechniken macht, also Collapsing Anchors zum Beispiel, Und darum hatte ich in dem Newsletter die beiden netten Sätze. Satz 1, wusstest du, dass Milton Erickson AfD-nah war? Und Satz 2, wusstest du, dass Milton Erickson den Grünen nahe stand? Und wenn du merkst in diesen beiden Fällen, dass diese Sätze, wenn du sie denn glauben würdest, dein Bild von Milton Erickson ändern würden, wobei wir uns, glaube ich, darüber einig sind, dass weder das eine noch das andere würde auch nur im geringsten daran ändern, wie er Hypnose konnte und wie er Therapie gemacht hat. Aber wenn du merkst, ups, ja, aber dann fände ich Milton Erickson irgendwie anders, wenn das wahr wäre, dann weißt du, dass diese beiden Begriffe für dich ein Anker sind. Und drum machen wir zum Beispiel an diesem Wochenende im Januar die Übung, die große Ankerinventur. Und Ankerinventur heißt, dass es darum geht, herauszufinden, Alltagshack kommt jetzt, herauszufinden, die Dinge, die dich umgeben. Das beginnt bei den Gegenständen in deiner Wohnung, das beginnt bei den Musikstücken in deiner Musiksammlung, Bücher im Schrank, Kleidung, Werkzeuge in der Küche, Gewürze. Und geht dann weiter über Erinnerungen, über Menschennamen, über Worte. Hatten wir ja gerade AfD und die Grünen, Orte, Bewegungen. Also alles dieses Vakuum, viel, viel, viel davon steht noch für etwas anderes und löst was anderes aus. Und das kann man sich natürlich auch dann zunutze machen, indem man zum Beispiel Anker klaut. Das ist Stealing Anchors, die vielleicht wichtigste Ankertechnik. Anker miteinander verbindet, das ist dann Collapsing Anchors, das wäre so ein Satz wie Milton Erickson stand der FDP nahe. Ah ja, ist wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Wenn der FDP nahe stand. Das wäre dann Collapsing Anchors, Sliding Anchors vergrößert, die Anker Re-Anchoring ist ein Umankern und so kann man die verrücktesten Sachen damit machen. Also wenn du darüber mehr wissen willst, verweise ich dich gerne auf den Newsletter von letzter Woche und damit gehen wir in den Februar. Der hat das Thema Verschiedenheit als Ressource und das Hauptthema an diesem praktischen Wochenende ist die Psychografie nach Dietmar Friedmann, über die ich jetzt hier in diesem Podcast einfach nichts sage. Wie findest du die Idee? Ich sage darüber einfach nichts und zwar einfach deswegen. Es gibt ja kaum ein Thema, über das ich mit Gesprächspartnern auch in dieser Podcast-Reihe schon so viel gesagt habe wie Psychografie. Es ist ziemlich sicher kein offizielles NLP-Thema. Dietmar Friedmann sah ja seine Methode als Weiterentwicklung des NLP. Dadurch fühlte ich mich frei, sie einfach ins NLP hinein zu modellieren. Ich glaube, die Psychografie ist nur in der Jablonski-Straße und bei den Schülern der Jablonski-Straße NLP-Thema. Und deswegen super alltagstauglich, super NLP-Hack und oft dokumentiert von uns. Die anderen Themen, die da im Februar bei Verschiedenheit als Ressource vorkommen, sind Konfliktmanagement und Verhandlungstechniken. Und da wird es natürlich jetzt schon alltagshackiger. Also ich will damit sagen, wenn Konflikte nicht sind, was in deinem Alltag eine Rolle spielt, dann lebst du wahrscheinlich im Hochgebirge in einer Hütte ganz alleine und manchmal kommt vielleicht ein Murmeltier vorbei. Also Konflikte sind ja wirklich sowas von Alltag. Und ich weiß noch, vor vielen Jahren war ich mal bei Professor Barbara Schott, einer wunderbaren NLP-Kollegin, in einem Konfliktmanagement-Seminar. Und sie eröffnete strahlend mit den Worten, lieben Sie Konflikte auch so wie ich? Und wir guckten alle ziemlich doof. Aber im Grunde hat sie recht, Konflikte sind so Alltag. Und wenn du utilisieren kannst, dann ist die beste Idee, wenn du erstmal anfängst, Konflikte zu lieben, weil ja, da kannst du was lernen über dich, über die andere Person. Du kannst deine NLP-Messer wetzen und gucken, wie du mit feinem Besteck da irgendwelche Sachen erreichst und so weiter. Also warum sollen Konflikte nicht großartig sein? Aber das ist ja so ein verrücktes Thema. Ich meine, ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Das wirklich Wichtige, was du im Leben später wirklich brauchst, lernst du nicht in der Schule, ne? Also wie viele Schulstunden hattest du über Konflikte lösen, Konfliktmanagement? Lass mich raten, null oder vielleicht irgendwie einmal eine halbe Stunde im Deutschunterricht, wo der Lehrer irgendwelchen Quatsch gesagt hat, der bei ihm auch nicht funktioniert, was du innerlich abgehakt hast unter nutzloses Wissen und dich dann doch zu Hause erst mit deinen Eltern und später mit deinem Sozialintensivpartner einfach gezofft hast. Das ist doch Quatsch. Also ich meine, wenn man irgendwas im Alltag wirklich braucht, dann ist es doch Konfliktmanagement und Verhandlungstechniken. Da machen wir Sachen von Marshall Rosenberg und wir machen auch Birkenbiel-Techniken, wir machen NLP-Techniken. Und ich will dir mal eins davon geben, als Beispiel für etwas sehr, wie ich finde, alltagstauglich. Das ist die dreifache Einigung. Die ist jetzt von mir, die habe ich zusammengestellt aus verschiedenen anderen Quellen, weil manchmal sieht man ja Muster, wenn man Modeling kann und denkt sich, na, das ähnelt dem und das ähnelt dem, da kann ich jetzt was zusammenfassen. Und die dreifache Einigung, das sind drei Fragen, die man stellen kann, bevor man überhaupt anfängt zu verhandeln. Also es ist so, das sind drei Fragen an beide Konfliktpartner und nur wenn beide Seiten im Konflikt alle drei Fragen mit einem hundertprozentigen Ja beantworten, also wir sechsmal aus tiefstem Herzen ein Ja bekommen, nur dann hat es überhaupt Sinn, eine Verhandlung zu beginnen. Und meine Erfahrung ist, das ist ganz interessant, dass natürlich, bevor du in eine Konfliktverhandlung gehst, könntest du dir selber mal diese drei Fragen stellen und schauen, ob du sie alle drei überhaupt hundertprozentig bejahst. Denn wenn dem nicht so wäre, bräuchtest du gar nicht in die Verhandlung gehen und kannst dir die Peinlichkeit sparen, dass du die Fragen deinem Konfliktpartner stellst und vielleicht sagt der dann dreimal ja, aber du nur zweimal und dann stehst du als der da, weswegen die Verhandlung nicht funktioniert. Deswegen sage ich dir jetzt die drei Fragen vom dreifachen Ja. Also Frage Nummer eins ist die Frage, stimmst du mit mir darin überein, dass wir einen Konflikt haben? Also Aussage Nummer 1, Statement Nummer 1, dem beide zustimmen, wir haben einen Konflikt. Das wichtige Wörtchen in dem Satz ist das Wörtchen wir. Denn wenn eine von beiden Seiten Nein sagt an der Stelle, dann wäre die Antwort häufig, nee, nicht wir haben einen Konflikt, du hast ein Problem. Also Klassiker Nummer 1, Angestellter kommt zum Chef und sagt, Chef, wir haben ein Problem. Und Chef sagt zum Angestellten, wir haben kein Problem, sie sollen einfach nur ihre Arbeit vernünftig machen. Oder der Klassiker aus der Mann-Frau-Beziehung, sie sagt zu ihm, Schatz, wir müssen über unsere Beziehung reden. Er sagt zu ihr, gerne Liebling, wie kann ich dir helfen? Also es ist im Grunde völlig klar, wenn eine von beiden Seiten davon ausgeht, es ist ein Thema auf dem Wir und die andere Seite geht davon aus, nee, das ist ein Thema, was eigentlich dein Thema ist, ich habe kein Problem, dann hat die Seite mit dem Wir schon verloren. Und drum ist Voraussetzung Nummer 1, dass beide Seiten akzeptieren, dass es sich um ein Wir-Thema handelt, was definitiv nicht immer leicht bejaht wird. Wenn dann beide Seiten der Meinung sind, ja, wir haben da wirklich einen Konflikt, kommt Frage Nummer 2. Und Frage Nummer 2 ist der einzige Trick im gesamten Konfliktmanagement. Ich rate an sich sehr davon ab, im Konfliktmanagement mit Tricks zu arbeiten. Denn wenn du mithilfe von Tricks eine Einigung erzielst und hinterher werden die Tricks aufgedeckt, kann sein, dass die Einigung nicht mehr gilt, weil die andere Seite sagt, das ist nur wegen deines Tricks. Aber hier machen wir eine Ausnahme, wir wenden einen Trick an. Der Trick lautet folgendermaßen, also mach dir klar, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einen Konflikt haben. Frage Nummer 2, okay, und wärst du bereit, dich in diesem Konflikt zu einigen, wenn alle deine Bedingungen erfüllt sind? Jetzt denkst du dir vielleicht, Moment, sorry, wenn die Frage lautet, wenn alle deine Bedingungen erfüllt sind, wie sollte man da Nein sagen? Und solltest du so reagieren, dann bekommst du jetzt den Gutmenschenorden am Blumenband oder sowas in der Richtung, weil du etwas übersiehst, was Konflikte auch noch bereithalten. Und zwar, wenn du mit jemandem einen Konflikt hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr einigt euch. Möglichkeit 2, du gewinnst. Und wenn eine von beiden Seiten im Konflikt der Meinung ist, ey du, ich bin so viel stärker als du, ich mach dich fertig. Warum soll die sich einigen? Das heißt, mit dieser Frage, mit diesem bedingten Ja, mit diesem Trick, dass ich in Aussicht stelle, dass alle Bedingungen erfüllt werden, das ist eine sogenannte Vorannahme, Präsupposition. Und wer also grundsätzlich auf Einigung spielt, wird dem Satz logischerweise zustimmen, weil es halt mit einem Blankoscheck ist. Wer sich aber erstmal angucken will, wie die Kräfteverhältnisse sind, und vielleicht muss ich mich ja gar nicht einigen, weil ich gewinne, der sagt bei so einem Satz klassischerweise, ja, kann sein, vielleicht möglicherweise, lass mal gucken. Was heißt nicht, lass mal gucken, ob wir uns einig sind, lass mal gucken, ob ich stärker bin als du. Wenn auch dazu ein Ja käme, also ja, wir haben einen Konflikt, ja, wir wollen uns auch einigen, dann käme Frage Nummer 3. Was ist es dir wert? Wollen wir uns dafür mal ein bisschen Zeit nehmen? Weil das ist natürlich auch so, also angenommen, du hast mit irgendeiner Person einen Konflikt und ja, ihr stimmt darüber ein, ihr habt einen Konflikt, ja, und ihr würdet euch auch gerne einigen und du würdest dir auch gerne dafür eine Stunde Zeit nehmen und der andere sagt, ach komm, nee, eine Stunde Zeit, jetzt kommt doch was Spannendes im Fernsehen, das machen wir nicht, da kann man irgendwann, das kann warten. Dann ist ja auch klar, dass die Seite, die investieren will, die motiviert ist, natürlich draufzahlt, wenn die andere Seite dich dann irgendwie hängen lässt. Und deswegen sind das die 3 Fragen. Haben wir einen Konflikt? Würden wir uns im Grunde gerne einigen und ist uns die Einigung auch was wert? Jetzt kann ich dich einladen, dass wenn du einen momentan ungeklärten Konflikt hast, dass du mal im Kopf durchgehst, an die andere Person denkst und dich fragst, Frage Nummer 1, habt ihr einen Konflikt oder hat der andere einfach nur eine Unwucht an der Eule? Aha. Wenn ihr einen Konflikt habt, willst du dich einigen oder lieber dem anderen klar machen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, also gewinnen? Aha. Und wenn du sagst, nee, ich würde mich am liebsten einigen, dann wärst du auch bereit dafür zu investieren, 1-2 Stunden offenes, wertschätzendes, ehrliches, möglicherweise auch anstrengendes Gespräch? Aha. Na gut. Wenn du alle 3 Fragen mit Ja beantwortet hast, dann wäre mein Tipp, geh in das Gespräch und klär das mit dem anderen. Übrigens, an dem Wochenende im Februar gibt es dann für jede dieser 3 Fragen noch eine extra Strategie für den Fall, dass die andere Seite Nein sagt. Also wenn du halt ein Nein bekommst auf wir haben einen Konflikt, ja, dann hast du ein Problem, brauchst Problemlösungstechniken. Wenn du ein Nein bekommst auf die Frage, ja, wir haben einen Konflikt, aber ich will mich nicht einigen, dann brauchst du Kampftechniken, verbale, mentale, emotionale Kampftechniken, die gibt es auch im NLP. Und wenn rauskommt, ja, wir haben einen Konflikt, ja, ich würde mich auch gerne einigen, aber es ist mir nichts wert, dann brauchst du halt Motivationstechniken. Und alles das haben wir im Angebot im NLP. Was wir noch nicht im Angebot haben, ist die Zeit. Oh, wie schrecklich, ich sehe, wie die Zeit verrinnt. Und krieg niemals in einer Stunde die 10 Wochenenden hin. Ach du liebe Güte. Wir kommen zum März. Da kommt das Thema gelungene Kommunikation, Rahmenmodell reagieren, nicht reagieren, Smalltalk als Rapport- und Ressourcestrategie, Komplimente machen und annehmen. Gut, da kann ich natürlich jetzt auch auf ganz vieles verweisen, was ich anderswo schon gemacht habe. Also zum Thema Komplimente, da verweisen wir gerne auf die Psychografie, weil das natürlich die schönste Art ist, Komplimente zu machen. Und das Ganze ist natürlich mega alltagstauglich, weil im Grunde geht es an diesem ganzen Wochenende ja um Alltagskommunikation, also Smalltalk. Du ahnst nicht, wie oft ich an diesem Wochenende von irgendwelchen Leuten höre, Smalltalk macht mir keinen Spaß, ich finde Smalltalk doof. Mir ging es früher auch so, ich fand Smalltalk schrecklich. Ich habe mir Bücher gekauft zum Thema, wie man Smalltalk macht, weil ich Smalltalk so fürchterlich fand, dieses doofe durch die Gegend quatschen. Bis mir irgendwann klar geworden ist, wie wichtig das ist. Smalltalks, das sind die sogenannten aggressionsmindernden Rituale beim rudellebenden Säugetier Mensch. Und Smalltalk ist, es geht halt da wirklich nicht um Inhalt. Es geht darum, das Abchecken nonverbaler Signale. Es geht rausfinden, ist der andere gefährlich. Es geht darum, Sympathie zu testen, bis hin zu, ist das andere ein möglicher Paarungspartner oder sowas in der Richtung. Also Smalltalk ist super spannend, wenn du mal einfach vom Inhalt wegkommst und nicht denkst, dass es da um Inhalt geht. Und in jedem vernünftigen Gespräch, also ich rede jetzt nicht nur von Flirt, ich rede von Business, Verkauf, Mitarbeiter, Konflikt, sonst was, wirst du enorm davon profitieren, wenn du einfach imstande bist, mit Smalltalk halt einen vernünftigen Gesprächsrahmen aufzubauen. Und dafür machen wir halt dann bestimmte Komplimenttechniken. Ich gebe dir mal 2 als Hacks. Das eine ist, es gibt einen super bewährten klassischen Gesprächseinstieg im Smalltalk. Und der ist so gut, dass ihn eigentlich jeder Mensch, der gut kommuniziert, absichtlich oder automatisch macht. Der einzige Nachteil von diesem Gesprächseinstieg ist, dass er in schlechten Verkaufsseminaren gelehrt wird, sodass ihn schlechte Verkäufer dann so mechanisch machen, dass inzwischen viele Kunden ein wundes Ohr bekommen, ihnen da Blut raushopft, weil diese Formel wieder gekommen ist. Die Formel lautet Kompliment plus Frage. Und dann kommt halt ein Verkäufer und sagt, ach, haben Sie es schön hier, haben Sie hier selbst renoviert? Oder, hui, da hängt eine tolle Geige, wo bläst man denn da rein? Das heißt, Es wird irgendwas Nettes gesagt. Und nach dem Motto, hübsche Bluse, gab es die auch in ihrer Größe? Es wird was Nettes gesagt und dann wird halt eine Frage angeschlossen. Im Grunde ist diese Strategie großartig, weil wenn ich jemanden mitten aus dem Nichts sage, sind diese Schuhe italienisch? Dann weiß natürlich die Person nicht, warum fragt er das jetzt? Was will er wissen? Ist er vielleicht vom französischen Schuhherstellerverband und will mich schimpfen, wenn es italienische Schuhe sind? Oder ist er vom italienischen Schuhherstellerverband und findet das toll? Wie soll ich antworten? Das heißt, eine Frage ohne Kontext macht uns erstmal misstrauisch. Wenn stattdessen einer kommt und sagt einfach aus dem Nichts, oh, schöne Schuhe, dann denke ich mir oft, ja, und jetzt? Also, warum sagst du mir das? Wo soll das hingehen? Und die Kombination Kompliment plus Frage. Oh, schöne Schuhe, sind die italienisch? Da ist das Tolle, das Kompliment kontextualisiert die Frage und die Frage erklärt das Kompliment und von daher kann ich mich freuen über das Kompliment und die Frage gibt mir eine Möglichkeit, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, weil ich weiß, was ich antworten soll. Darum ist das so großartig, diese Strategie Kompliment plus Frage. Und die Komplimente, die machen wir halt dann in der Psychografie. Du kennst vermutlich diesen allergenialsten, allergenialen Tricks, dass du als psychografisch bestes Kompliment, du benennst etwas im Persönlichkeitsbereich der Person. Also zum Beispiel das Aussehen des Beziehungstypen, das Wissen des Erkenntnistypen und die Tüchtigkeit des Handlungstypen. Also du benennst eine Qualität des Persönlichkeitsbereichs, deutest sie aber als Ausdruck im Entwicklungsbereich. Das heißt, du könntest dann einem gut aussehenden Beziehungstyp sagen, wie sehr diese Kleidung seine Persönlichkeit unterstreicht und zum Leuchten bringt. Du könntest einem Erkenntnistypen sagen, wie sehr er mutig und kraftvoll denkt. Und das sind natürlich dann Komplimente, wo die Leute dahin schmelzen. Das Ganze läuft dann Richtung Rahmenmodell. Dazu habe ich, glaube ich, mal irgendwann ein Webinar gemacht, was du bestimmt auf Edomanto findest. Und dann kommt reagieren, nicht reagieren, aber jetzt reagiere ich mal stattdessen einfach auf die fortschreitende Zeit. Wir kriegen das heute niemals hin mit den 10 praktischen Wochenenden. Wir kommen in den April und da ist es das Thema Teilearbeit. Da hatte ich ja was drüber geschrieben in der Newsletter-Reihe davor. Da habe ich diesen schönen Satz geschrieben. NLPler sind schon ein lustiges Völkchen. Sobald die etwas in sich entdecken, malen sie ein Gesicht drauf und reden damit. Die Teilearbeit geht zurück sehr zu den Anfängen des NLP. Also das geht zurück zu Fritz Perls und der Gestalttherapie und auch zu Virginia Satir. Und an dieser Stelle merkt man, dass NLP halt einfach unfassbar kommunikativ ist. Und Fritz Perls hat ja seine Gestalttherapie, die wurde ja sehr angeregt von seiner Zeit am Deutschen Theater Berlin bei Max Reinhardt. Also Gestalttherapie hat sehr viel Theatralisches im guten Sinne, also Darstellendes. Und die Idee ist halt, dass wenn du irgendetwas in dir spürst, eine Seite von dir zum Beispiel, dass du die auch vielleicht einfach mal spielst. Darstellst, dich auf den Stuhl setzt oder die Seite auf den Stuhl setzt. Das wird dann in Gestalttherapie gerne mit einem Kissen gemacht. Also Stuhlarbeit nennt man das dann. Und damit sprichst, kommunizierst. Und das macht man halt zum Beispiel sehr gerne bei Formulierungen, wo Leute mit es arbeiten. Also es zwingt mich, es will nicht. Oder wie ein Spinnenphobiker bei Gunter Schmidt mal meinte, also da saß eine Spinne über der Türe, ich wollte ja da durch, aber es ging nicht. Also bei all dem, wo du das Gefühl hast, da ist eine Seite in dir, die dich sabotiert, die dich bremst, die dich zweifeln lässt, da sitzt dir was im Nacken oder liegt dir was im Magen, sowas in der Richtung. Das ist die NLP-Idee. Lass uns doch damit reden und vielleicht können wir dieses wilde Tier, was da deine Hütte umschleicht, zähmen und für dich als Freund gewinnen. Also diese Technik ist sowas von schockierend alltagstauglich, wenn du dir das mal einfach erlaubst, es anzunehmen, dass man sich hinterher fragt, wie konnte ich ohne diese Technik überhaupt mein Leben bis jetzt machen. Mal ganz simpel, angenommen du hättest, ich mach's mal einfach, Kopfschmerzen. Dann wäre halt die NLP-Idee, ja, dann sprich doch mit den Kopfschmerzen. Ja, dann geh doch mal einfach nach innen. Ich weiß, das ist eine sehr esoterische Formulierung, aber ich schätze mal, du kannst damit was anfangen als Hörer dieses Podcasts. Also geh nach innen, wende dich an die Kopfschmerzen und sag, hallo Kopfschmerzen. Du musst jetzt nicht sagen, schön, dass ihr da seid. Aber jetzt sind sie halt nun mal da. Hallo Kopfschmerzen, wie geht's? Was kann ich für euch tun? Was könnt ihr für mich tun? Das heißt, man fängt dann halt wirklich an, Gespräch zu führen. Und das kann wirklich bunt, bildhaft lustig sein. Also ich hatte mal eine Klientin, die hat ihre inneren Teile als Gewürzgurken mit weißen T-Shirts visualisiert. Also ich meine, verstehst du, da bist du sofort in guter Laune, wenn du dir vorstellst, du kommunizierst innen drin mit Gewürzgurken in weißen T-Shirts. Ich habe das meiner Tochter beigebracht, die Sachen. Es ist erstaunlich, wie schnell das bei Kindern funktioniert, wie normal die das finden, wenn man denen einfach sagt, ja, geh doch mal nach innen und sprich doch mit dem Teil, der dir jetzt zum Beispiel die Erkältung macht oder der das Fieber schickt oder sowas in der Richtung. Du kannst ganz großartig damit mit körperlichen Symptömchen kommunizieren. Wir machen an dem Wochenende dann den Six-Step-Reframe. Das ist die Technik, wenn du mit einem Teil kommunizierst. Wir machen die internale Verhandlung. Das ist, wenn du zwei Teile hast, die... Das ist dann oft der Fall, du hast zwei innere Seiten, die sich ständig kloppen und du stehst fassungslos daneben. Also der Klassiker ist, Leute sitzen am Schreibtisch und arbeiten, eine innere Stimme sagt, du kannst doch nicht immer arbeiten, Mensch, leg dich doch mal ganz kurz aufs Sofa oder entspann dich, lese ein Buch oder guck Fernsehen. Und dann folgst du der inneren Stimme, legst dich kurz aufs Sofa, die Beine hoch, ein Buch in die Hand, plötzlich kommt eine andere innere Stimme, lieg nicht so faul auf dem Sofa rum, geh an den Schreibtisch, mach irgendwas Nützliches. Und so bist du ständig auf der Wanderung vom Sofa zum Schreibtisch, vom Schreibtisch zum Sofa und egal was du machst, die andere Stimme nervt. Internale Verhandlung. Oder du hast eine berufliche Chance und kannst dich entscheiden zwischen Sicherheit und Abenteuer. Das ist also ein ganz klassischer internaler Konflikt. Und genauso wie wir im Februar dann Techniken lernen für externe Konflikte, um die zu lösen, geht es dann im April um Techniken, wie man interne Konflikte löst. Wobei ich spoilern kann, die meisten Techniken klappen sowohl innen als auch außen. Es gibt einen grundlegenden Unterschied, nämlich bei einem äußeren Konflikt ist es manchmal eine gute Lösung, wenn man sich einfach voneinander löst, also trennt. Das ist beim inneren Konflikt nicht möglich und wenn es möglich wäre, wäre es eine ganz und gar ungute Idee, da irgendwelche inneren Teile zu kündigen. Das machen wir nicht. Also interne Verhandlung ist dann mit zwei Teilen und dann, wenn du sagst, ach, mit zwei Teilen, da fange ich noch gar nicht an, ich will viele Teile, dann machen wir Selbstintegration und Partsparty mit beliebig vielen Teilen, die miteinander kommunizieren können. Das ist cool, wenn man sich da mal so, es ist in dem Fall schriftlich, so innerlich aufstellt, auf ein Blatt Papier, so all diese vielen Anteile, die man hat. Vielleicht kennst du das auch aus dem Zeitmanagement. Stephen Covey und Lothar Seiwert machen das mit den Rollen und mit den Hüten. Und da ist ja oft innen drin so ein Kuddelmuddel, dass man da wirklich sagen kann, also Kommunikationstraining und Führungskräftetraining ist etwas, was man im Inneren auch sehr gut machen und brauchen kann im Sinne von NLP-Hack. Jeder, der sein Leben führt, ist eine Führungskraft. Und damit kommen wir zum Mai-Wochenende. Das wäre dann das fünfte. Aber da aufzuhören wäre auch doof. Da haben wir keine Stunde voll. Aber 10 schaffen wir nicht, außer ich ziehe unglaublich das Tempo an. Genau, das Mai-Wochenende war jetzt gerade, weil hallo, wir haben Mai. Und das Mai-Wochenende geht vor allem zum Thema Ressourcen. Oh, da muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr dazu erzählen. Vielleicht schaffen wir dann doch nur 5 Wochenenden in diesem einen Podcast, wie ich mit NLP anfange. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin ja ein super neugieriger Mensch und dann noch Erkenntnistyp und gebe mich also nicht gerne mit so halben Erklärungen zufrieden. Und dann kam ich also zum NLP und ich hatte gehört, NLP wäre ressourcen- und zielorientiert und Ressourcen und Ziele wären im NLP ganz fürchterlich wichtig. Und wenn das wichtig ist, dann weiß man ja vermutlich auch, was das ist. Ne? Also geht der junge Ralf, seines Zeichens Neu-NLPler, zu irgendwelchen Kollegen und fragt die, was bitte genau ist eigentlich eine Ressource, was bitte genau ist eigentlich ein Ziel, was ist eine Stärke, was ist ein Problem und diese ganzen Sachen erstmal zu definieren. Und staunte nicht schlecht, es gab keine Definition. Warte mal, das weiß man doch, was eine Ressource ist, weiß man doch, was ein Ziel ist. Und es hat mich wirklich viele, viele Jahre gekostet, um für mich wirklich befriedigende und auch praktikable Definitionen zu finden, was genau ist eigentlich eine Ressource? Was genau ist eigentlich ein Ziel? Was genau ist eigentlich ein Problem? Ich habe das dann alles für mich definiert. Ich habe, darüber müsste es auch ein Newsletter geben, 5 Kriterien, die ein Problem erfüllen muss, um ein Problem zu sein. Wenn es von diesen 5 Kriterien nur 4 Kriterien erfüllt, ist es kein Problem, sondern nur eine Schwierigkeit und damit viel leichter lösbar als ein Problem. Da hatte ich nur so darüber geschrieben, genau, das gehe ich jetzt nicht durch. Dann das spannende Thema Ziele. Also NLP gilt ja fürchterlich zielorientiert. Ja, ja, stimmt schon. Man muss nur dazu sagen, dass die Ziele, um die sich NLP kümmert, sind Ziele, wo es nicht darum geht, ob man sie erreicht. Denn die Ziele, wo es darum geht, sie zu erreichen, die haben wir im Handlungsbereich, im SFBT. Das heißt, NLP arbeitet virtuos mit unerreichbaren Zielen. Und zwar deswegen, weil das im NLP-Modell oft gar nicht so wichtig ist, ob man das Ziel erreicht. Im NLP-Modell geht es oft vielmehr um die Frage, was ändert es jetzt, wenn du dir dieses Ziel setzt? Also nehmen wir an, jemand gründet eine kleine Firma, so eine kleine IT-Bude, sowas in der Art. Also irgendwie Hinterzimmer, Lötkolben, Computer, ein bisschen Software und fängt da an, irgendwas zu machen. Und sein Ziel ist, oh, ich würde gern irgendwie das nächste Jahr durchkommen, ohne auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Oder sein Ziel ist, in 5 Jahren kaufe ich den Mediamarkt auf. Das macht einen Unterschied. Und wahrscheinlich wird keines von beiden eintreten. Wahrscheinlich wird er weder in einem Jahr pleite gehen, noch in 5 Jahren den Mediamarkt kaufen. Wahrscheinlich wurschtelt man sich irgendwie so durch. Aber natürlich wird allein es für möglich zu halten, das zweite große Ziel haben zu können, die Ausstrahlung, die Persönlichkeit verändern. In diesem großartigen Buch E-Myth Revisited von Michael Gerber bringt er ein Kapitel über den Beginn von IBM, wie der Watson und noch ein anderer damals IBM gegründet haben, in den, oh Gott, frag mich nicht, wann, 30er, 40er Jahren, die Firma ist ja erstaunlich alt. Also IBM heißt International Business Machines. Und Watson meinte mal später dann wohl, sie hätten, als sie IBM gegründet haben, sich von Anfang an so verhalten, als wären sie bereits die große Firma, die sie sein wollen. Und er meinte, das war ein Geheimnis ihres Erfolgs. Das ist die Art von Ziele, um die es im NLP geht. Das sind Ziele auf der Persönlichkeitsebene. Das sind Ziele, wo die Frage ist, was macht es mit dir, dieses Ziel zu haben? Und darum sind diese Ziele wirklich außerordentlich wichtig. Aber nachdem sie halt häufig lange Zeitrahmen von Jahren und Jahrzehnten haben, wäre es ein bisschen quatschig, wenn du jetzt die Wirkung, den Erfolg dieser Ziele nur daran misst, ob du sie in 30 Jahren erreichst. Ich meine, dann hast du die nächsten 30 Jahre Unsicherheit. Nee, wenn du Ziele erreichen willst, dann ist mein Tipp, guck dich im SFBT um im Handlungsbereich. Da kriegst du Ziele, die du schnell erreichen kannst. Da lernst du auch, wie man Ziele so setzt, dass man sie erreichen kann. Die NLP-Ziele sind persönlichkeitsverändernde Ziele. Und eine Sache, die ich mich da auch mit drum gekümmert habe, das kann ich dir auch schnell hier als praktischen Hack für den Alltag rüberreichen. Ich habe dann immer gelesen, man braucht kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Das fand ich eine super Idee. Das war mir sofort einleuchtend. Kurz-, mittel-, langfristige Ziele. Nur meine Frage war, und wie sind die Zeitrahmen? Also bis wohin geht kurzfristig? Ab wann beginnt mittelfristig? Und wie viel genau ist langfristig? Ich habe nichts dazu gefunden. Da steht immer nur kurz-, mittel-, langfristig. Und manchmal kommen da irgendwie so vagen Angaben mit 2-3 Jahre mittelfristig und kurzfristig so ein paar Wochen und langfristig 10 Jahre, so weit in der Richtung. Aber das wirkte alles sehr, so hingeschrieben, so als ob sich der Autor an der Stelle dachte, was muss ich da hinschreiben? Und dann habe ich so rumüberlegt und dann fiel mir irgendwann auf, dass sich der Zeitrahmen, den man sich vorstellen kann, es geht ja irgendwie um Wagguck im NLP, immer um Wagguck, dass der Zeitrahmen natürlich sich ändert im Laufe des Lebens. Also ich konnte mich erinnern, wie es bei mir früher so war, als ich ein Kind war und wir hatten den zweiten Advent, war für mich die Strecke vom zweiten Advent bis Weihnachten, das war unglaublich lang. Also da sind Welten entstanden und vergangen in diesen Epochen zwischen dem zweiten Advent und Weihnachten. Das war kaum auszuhalten. Und dann meinte meine Oma an Weihnachten, ach, jetzt ist ja schon wieder ein Jahr vorbei. Und ich dachte mir, hups. Ach so, das heißt, ein Jahr war für meine Oma damals offensichtlich ein kürzeres Stück Timeline, würden wir NLPler heute sagen, als für mich die 2 Wochen von zweiten Advent bis Weihnachten. Also je älter man wird, umso größere Zeiträume kann man überblicken, was schön ist, dass man das kann. Und dann hatte ich auch in dem Alter, da war ich 14, hatte ich eine ganz verrückte Begegnung. Ich war auf einer Familienfeier und habe erlebt, wie eine 80-Jährige zu einer 60-Jährigen gesagt hat, was willst denn du, junges Ding? Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil, hey, ich war 14 und die eine war 60, die andere war 80. Das waren für mich beides irgendwelche Spinnweben überzogenen Mumien. Und dann wurde mir klar, Moment, zwischen 60 und 80, da liegen 20 Jahre. Das ist mehr, als ich alt bin mit 14. Boah! Aber für mich war es kein Unterschied. Und aus all diesen Quellen kam ich irgendwann auf die Idee als Faustformel, mir scheint, dass man sich das eigene Leben mal zwei noch mit WAKOK vorstellen kann. Also angenommen, du wärst jetzt 30 Jahre alt, dann ist meine Theorie, also wenn du 30 Jahre alt bist, du eine konkrete WAKOK-Idee hast, wie ist 35, wie ist 40, wie ist 50, wie ist 55, wie ist 60. Da müssten konkrete WAKOK-Unterschiede sein. Das heißt, wenn du 30 bist, vermute ich mal, dass sich 55 und 60 anders anfühlt in deiner Welt. Die Frage ist aber, wenn du 30 bist, ob sich 70, 80 und 90 auch noch verschieden anfühlt oder ob das für dich einfach nur unfassbar alt ist. Wenn du aber Mitte 50 sein solltest, dann wette ich mit dir, dass sich 60, 70, 80 und 90 für dich sehr differenziert anders anfühlen. Und du weißt, dass das Stück zwischen 70 und 80 eins ist, wo sich im Leben oft sehr viel verändert, wenn du dir einen 70-Jährigen oder einen 80-Jährigen vorstellst. Aber das Wissen hast du, wenn du selbst 50 oder 60 Jahre alt bist. Das Wissen hast du nicht, wenn du 14 bist. Das heißt, aus dem Gedanken heraus, dass man sich das eigene Leben mal zwei gerade noch so vorstellen kann, kam dann halt die Idee, na dann sagen wir einfach, langfristige Ziele ist eigenes Leben mal zwei. Das bedeutet auch, dass wenn zu dir einer ins Coaching kommt und der ist Anfang 20, dann bitte frag ihn nicht, was er an seinem 90. Geburtstag machen will. Die korrekte Antwort wäre Leben. Sondern wenn jemand 22 ist, würde ich mit dieser Person Zielearbeit machen, nur bis zum 44. Lebensjahr. Das ist lang genug. Wir wissen doch alle nicht, was bis dahin in der Welt passiert. Mensch, das haben wir doch die letzten Jahre genug gemerkt, wie schnell sich die Welt innerhalb von 2 Jahren und einem Virus plötzlich ändern kann. Also, aber dann haben wir nur die langfristigen. Dann war das so, dass zu mir ins Coaching oft Leute gekommen sind, die hatten irgendwie Themen und meinten, ja, ich habe da ein Thema, an dem bin ich schon ewig dran. Ich wollte mir mal 1-2 Stunden NLP gönnen, um das Thema zu lösen. Und dann, wo ich mir dachte, geht's noch? Also du hast mir gerade gesagt, dass du dir 30 Jahre oder 20 Jahre genommen hast, dieses Thema aufzubauen, das Schlamassel zu verursachen, das Problem zu gestalten und jetzt hättest gerne 2 Sitzungen, um das wieder hinzukriegen. Dann habe ich einen Positionswechsel mit den Leuten gemacht, also das wäre das Thema des Aprilwochenendes, Teilearbeit, Positionswechsel in das Problem rein und habe denen gesagt, also mal angenommen, Sie sind das Problem und Sie haben jetzt also wirklich 20 Jahre unter diesem doofen, vernagelten Bewusstsein gelitten, was einfach nicht mitkriegen wollte, welches Geschenk Sie eigentlich haben und nach 20 Jahren, wo Sie sich irgendwie um die Kräfte genervt haben, kommt plötzlich Ihr Bewusstsein und sagt, okay, ich habe es verstanden, alles wieder gut, wieder Freunde, danke, tschüss. Da würden Sie doch auch sagen, Moment, 20 Jahre habe ich unter dir gelitten und ich möchte jetzt für jeden Tag, den ich unter dir gelitten habe, einen Tag zum Ausgleich. Das heißt, 20 Jahre hast du mich genervt, die nächsten 20 Jahre darf ich dich nerven. Und dann guckten die mal ganz klein und betroffen, meine Coaches, und meinten, eigentlich stimmt das, eigentlich dürfte das Problem ist ein Ausgleich verlangen. Und dann meinte ich, weil ich mag schöne Zahlen, harmonische Zahlenverhältnisse, wie wäre das denn so als Deal? Wir sagen pro Jahr einen Monat. Und dann atmeten die auf und meinten, oh, das ist toll. Und dann kam raus, wenn zum Beispiel jemand kam und meinte, ich habe das Problem jetzt seit 10 Jahren, dass ich gesagt habe, dann nehmen wir uns doch einfach 10 Monate, um es zu lösen. Und plötzlich hatten wir einen Zeitrahmen, in dem das Coaching wirklich sich wunderbar gestalten ließ, weil das natürlich von Anfang an Spaß macht. Aber der Zeitdruck ist raus. Und es ist ein überschaubarer Zeitrahmen. Das heißt, das ist dann, hat sich dann entwickelt zu meinem Zeitrahmen für mittelfristige Ziele. Lebensalter in Monaten. Also konkret angenommen, du bist 40 Jahre alt. Wenn du 40 Jahre alt bist, dann wäre langfristige Ziele Lebensalter in Jahren. Das ist bis zum 80. Geburtstag. Mittelfristige Ziele ist Lebensalter in Monaten. Das wären in dem Fall 40 Monate. Das sind also dann 3 Jahre und 4 Monate. Gerade bei diesem mittelfristigen Lebensalter in Monaten wirst du merken, dass es erstaunlich ist. Das ist so ein Zeitrahmen, den kann man noch überblicken. Also denk dir ein 12-jähriges Kind. Da ist dann mittelfristig ein Jahr. 12 Jahre, 12 Monate. Und wenn man 12 ist, ist sowas wie ein Jahr. Ja, das kann ich noch irgendwie, das ist ein Schuljahr, das kriege ich noch so verarbeitet als einen überblickbaren Zeitrahmen. Aber noch nicht 5 Jahre. Wenn du aber 60 Jahre alt bist, dann könnte sein, dass 5 Jahre in deiner Welt plötzlich ein mittelfristiges Ziel ist, weil sich halt das Lebenstempo ein bisschen ändert. Also ist ein Gerücht, dass die Zeit schneller geht, wenn man älter wird. Sie verändert sich in vielerlei Dimensionen. In mancher Hinsicht geht sie auch langsamer. Das kann man sehr geschickt nutzen, was da an der Veränderung des Zeitbewusstseins passiert im Laufe des Lebens. Fehlen noch die kurzfristigen Ziele und du ahnst ja schon, kurzfristiges Lebensalter in Wochen. Also beim 12-Jährigen werden es dann 12 Wochen, beim 40-Jährigen sind es 40 Wochen, das ist dann fast ein Jahr. Das heißt, merkst du, wenn du einen 12-Jährigen und einen 52-Jährigen vergleichst, dann ist für 12 Jahre ist ein Jahr ein mittelfristiges Ziel und für einen 52-Jährigen ist ein Jahr ein kurzfristiges Ziel, 52 Wochen kurzfristig. Naja, weil du längere Zeiträume überblicken kannst. Und für die, die Zahlenspiele mögen, das hat sich im Coaching auch sehr bewährt, habe ich dann zum Teil noch den Zeitraum ultra kurzfristige Ziele. Das ist dann Lebensalter in Tagen. Denn wenn du zum Beispiel 52 bist, sind 52 Tage ja auch schon mal immerhin 1,5 Monate, fast 2 Monate. Damit kann man was machen. Und was ich dann mit den Leuten gerne gemacht habe im Coaching, ist ihnen folgenden Deal vorgeschlagen. Ich habe gesagt, okay, wir nehmen uns erstmal den Zeitraum ultra kurzfristige Ziele, Lebensalter in Tagen und klären in dieser Zeit als erstes Ziel, was sind deine kurzfristigen Ziele. Danach packen wir den Zeitrahmen kurzfristige Ziele an und klären darin unter anderem, was sind deine mittelfristigen Ziele. Und in dem mittelfristigen Zeitrahmen klären wir, was sind deine langfristigen Ziele. Weil langfristige Ziele ist normalerweise nichts, was man sich in 2, 3 Wochen ausdenkt. Ich meine, wenn du 40 Jahre alt bist und du willst dir Ziele setzen, die 40 Jahre tragen sollen, die deinem Leben 40 Jahre Ordnung geben. Sorry, aber dann kannst du dir auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, dass du dir die ausdenkst, ne? Ein Hinweis dazu noch, wenn man so sich den 50 nähert, nehmen wir an, du feierst deinen 50. Geburtstag und guckst dir deine Ziele an und stellst fest, Lebensalter mal 200. Henry Kissinger ist vorgestern so alt geworden, aber der Mann ist irgendwie echt die krasse Ausnahme. Ne? Also, ob ich das schaffe, 100 Jahre alt zu werden? Und das Tolle ist an diesem selbst mitwachsenden Zeitrahmen von Lebensalter in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, dass du irgendwann ganz automatisch an den Punkt kommst, wo aus deinen Ich-Zielen Wir-Ziele werden. Denn die langfristigen Ziele, die Lebensziele sollten irgendwann über das eigene Leben hinausgehen und weitere Menschen umfassen. Aber auch das würde ich nicht mit einem 20-Jährigen besprechen. Der hat eben einfach vollkommen andere Themen. So, das war's zum Thema Ziele. Jetzt machen wir noch was über Ressourcen. Und da gibt es halt einen Podcast, der unter einer Stunde ist. Und dafür mache ich irgendwann einen zweiten Teil mit den zweiten 5 praktischen Wochenenden. Ja, was ist eigentlich eine Ressource, ne? Das ist ja auch so, also das hat mich am allermeisten eigentlich vom Hocker gehauen, als ich irgendwann als Jung-NLPler merkte, dass NLP immer so rumläuft mit dem großen Anspruch, wir sind die Ressourcenorientiertesten auf dem ganzen Hof. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass kaum ein Kollege wirklich vernünftig definieren konnte, was ist eigentlich eine Ressource. Da kamen immer so Mittel, Möglichkeiten, Kräfte, Energien, blablabliblablups, aber das ist doch keine vernünftige Definition. Also was genau ist eine Ressource? Ich habe da auch jahrelang rumgetüftelt, bis ich dann irgendwann eine total simple Antwort hatte. Und zwar, du kennst doch das NLP-Strukturmodell der Veränderung, diese pseudomathematische Formel von Robert Dilts. Die ist ja von Dilts so beschrieben worden, gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand. Und jetzt, wenn du dein Mathematikwissen reaktivierst, ist dir klar, du kannst diese Gleichung nach Ressource auflösen. Das heißt, wenn die Gleichung heißt, gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand, ergibt sich nach Umformen. Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand minus gegenwärtiger ändernswerter Zustand. Tata! Und schon haben wir geklärt, was eine Ressource ist. War das nicht einfach? Genau. An dieser Stelle gucken Sie im Seminar auch immer ganz merkwürdig. Und das liegt daran, dass man dieses Minuszeichen natürlich auf verschiedene Arten lesen kann. Und Minus kann man auch lesen als Differenz oder, jetzt wird's deutsch, als Unterschied. Und das ist die Lösung. Das heißt, die Ressource ist gleich der Unterschied zwischen dem künftigen erwünschten Zustand und dem gegenwärtigen ändernswerten Zustand. Das heißt, eine Ressource ist alles das, was einen erwünschten Unterschied macht. Mit anderen Worten, potenziell kann alles eine Ressource sein oder auch nicht. Es hängt nicht davon ab, was es ist, es hängt davon ab, wie es funktioniert. Wenn es zu einem erwünschten Unterschied führt, dann ist es eine Ressource. Ich gebe dir ein Beispiel. Denkt ihr zwei Leute und wir schenken in Gedanken jedem von den beiden 1.000 Euro. Und die eine Person kauft sich von diesen 1.000 Euro Wodka und trinkt sie auf Ex und ist hinterher tot. Da würde ich sagen, diese 1.000 Euro waren wahrscheinlich keine Ressource. Die andere Person gönnt sich von diesen 1.000 Euro ein großartiges NLP-Seminar, was zum Startschuss für ein verändertes Leben in Glück und Erleuchtung und Liebe und Freiheit und Wohlstand führt. Und da kann man sagen, diese 1.000 Euro waren die größtmögliche Ressource, die in deinem Leben überhaupt für dich bereit lag. Ja, aber die 1.000 Euro sind dieselben 1.000 Euro, die gleichen 1.000 Euro. Das heißt, die Frage, ob 1.000 Euro eine Ressource oder eine Katastrophe, hängt davon ab, was du damit machst oder hängt davon ab, was diese 1.000 Euro in deinem Leben verändern. Und es gibt genügend Leute, bei denen verändern 1.000 Euro schlicht und ergreifend nichts. Das liegt vielleicht daran, dass die im Monat sowieso 1 Million verdienen. Da machen die 1.000 Euro den Kohl auch nicht fett. Also nichts ist per Definition eine Ressource oder keine Ressource. Es hängt immer davon ab, was sich dadurch ergibt, was dadurch entsteht, was du damit machst. Und drum kann halt auch sowas scheinbar widersinnig Verrücktes geschehen, dass es genügend Menschen gibt, für die irgendwann eine Krankheit zu einer riesengroßen Ressource im Leben geworden ist, weil diese Krankheit dann halt vielleicht irgendeinen Veränderungsprozess angestoßen hat, der am Ende super positiv kam. Und andere Leute zum Beispiel, die verlieben sich und oh toll, Schmetterling im Bauch, rosa Brille und 3 Jahre später liegt ihr Leben in Trümmern. Kein Stein auf dem anderen, große Katastrophe. Ich meine, es ist einer, ach, na gut, das sage ich jetzt nicht, das ist eine böse Geschichte, aber es gibt genügend Beispiele, ich fange jetzt nicht mit Romeo und Julia an, aber es gibt genügend Beispiele, wo eine Liebe übelste Konsequenzen hat. Also was ist denn jetzt eine Ressource? Eine Ressource ist all das, was zu einer erwünschten Veränderung führt und von daher kann alles eine Ressource sein, muss aber nicht. Die Frage ist, wie setzen wir sie ein? Und drum ist auch klar, dass natürlich, denn wenn es keinen künftigen erwünschten Zustand gibt in dieser Formel, dann kann auch nichts eine Ressource sein, weil dann ist natürlich gegenwärtiger Zustand und künftiger Zustand das gleiche und dann ist die Ressource automatisch bei Null. Das heißt, wer nichts will, hat auch keine Ressourcen. Oder andersrum gesagt, jetzt kommen wir zu dem Zusammenhang zwischen Zielen und Ressourcen, sodass erstaunlicherweise große Ziele führen fast automatisch zu großen Ressourcen und wer nichts will, hat auch häufig gar keine Ressourcen, wobei Fußnote, manchmal ist das erstrebenswerte Ziel, einen bestimmten Zustand zu erhalten. Also nehmen wir an, jemand hat eine tolle Beziehung und sagt, ich möchte wirklich was dafür tun, dass diese Beziehung toll bleibt. Dann ist es natürlich auch durchaus ein Ziel, welches Ressourcen lockt. Aber jemand, der einfach so, keine Ahnung, irgendwas hat sich schon ergeben. Ja, das ist ein Leben, da gibt es dann eben auch keine Ressourcen. Von daher gehören Ziele und Ressourcen zusammen. Und jetzt machen wir noch eine Sache zum Abschluss, nämlich das dritte große Thema von den 4 Themen des Maiwochenendes, Optimismusstrategie, ist da auch ein Thema, das lasse ich jetzt weg. Dazu gibt es von mir ich weiß nicht, ob es einen Podcast gibt, es gibt mit Sicherheit einen Newsletter und es gibt dazu eine Webinaraufzeichnung auf Edomanto und in der World of NLP, aber Newsletter glaube ich nicht. Ich werde es aber jetzt auch nicht bringen, die Optimismusstrategie, obwohl es das erste Modeling ist, was ich gemacht habe und was deswegen einen Ehrenplatz in dem praktischen Reigen hat. Nein, ich will was anderes noch bringen, nämlich die letzten 5 Minuten die Technik des Chunking. Und zwar einfach deswegen, was wir an diesem Ressourcenwochenende auch machen, ist, dass ich die Leute einlade, nimm dir mal ein Blatt Papier und einen Stift und schreib mal 1.000 Ressourcen von dir auf. 1.000, das ist eine 1 mit 3 Nullen. Also dahinter ist folgende Erfahrung. Ich dachte ja früher, naiv wie ich war, dass es den Leuten Spaß machen müsste, Ressourcen aufzuzählen. Also habe ich dann in meinen gerade NLP-Einführungsseminaren oft, damit wir in eine gute Stimmung kommen, die Leute gebeten, nehmen Sie sich mal bitte einen Zettel und ein Papier und schreiben Sie mal 20, 30 Ressourcen oder Stärken oder tolle Sachen von sich auf. und habe nicht schlecht gestaunt. Die zogen alle ein Gesicht, als wäre Mathematik Schulaufgabe, guckten verkniffen, kauten am Stift und waren hinterher schlechter drauf als vorher. Dann fragte ich die manchmal hinterher, warum sind sie jetzt so schlecht drauf nach dieser wunderbaren Übung? Und die klassischen Antworten waren natürlich entweder mir fiel nichts Rechtes ein oder mir fiel überhaupt nichts ein oder mir fiel viel zu wenig ein oder das Zeug, was mir einfällt, ist alles so also fade. Ich habe dann mal experimentell probiert, die Leute auch zu bitten, schreiben sie mal 10, 15 Probleme auf. Und da flitzten die Stifte und die Mundwinkel gingen Richtung Ohren. Die Leute grinsten und waren entspannt und haben hinterher stolz und glücklich den Stift zur Seite gelegt und den Blick nach oben gereckt und die Brust geschwellt und haben gesagt, bah, das war aber eine schöne Übung. Und da dachte ich mir, scheinbar sind da Kabel vertauscht, denn wenn Leute in schlechten Zustand kommen, wenn sie Ressourcen aufschreiben sollen und in einen guten Zustand kommen, wenn sie Probleme aufschreiben sollen, dann stimmt doch da irgendwas nicht. Und wenn ich sowas entdecke, dann denke ich mir, das muss ich ändern. Also wollte ich rausfinden, wie kann ich es machen, dass die Leute mit breitem Grinsen da sitzen und 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10.000 Ressourcen aufschreiben. Wobei ich ehrlich sein muss, es hat noch niemals irgendjemand im Seminar 1000 Ressourcen aufgeschrieben. Das liegt aber einfach am Schreibtempo. Weil selbst wenn ich eine Stunde dafür gebe, in der Stunde war, glaube ich, mal der Rekord bei 600, was immer noch 10 Ressourcen pro Minute sind, was also echt Hammer ist. Da musst du unglaublich schnell schreiben. Es gibt aber mehrere Leute, die haben nach dem Wochenende 1000 Ressourcen aufgeschrieben. Eine Person hat sogar, glaube ich, 3000 Ressourcen aufgeschrieben. Und ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie meinen, das war die veränderndste Übung ihres gesamten Practitioner Trainings, irgendwann da zu sitzen und zu merken, ey, ich habe gerade 1000 Ressourcen aufgeschrieben. So viele Ressourcen habe ich. Und vor allem, garantiere ich dir, wenn du 1000 Ressourcen aufgeschrieben hast, dann weißt du, du könntest auch 10.000 aufschreiben. Denn es gibt einen Trick, der ist relativ simpel. Und wenn man diesen Trick drauf hat, kann man im Grunde Zehntausende von Ressourcen aufschreiben. Und der Trick heißt Chunking. Chunking ist ein NLP-Begriff, den ich, um Gottes Willen, ich gucke auf die Uhr und worauf habe ich mich hier eingelassen. Chunking ist ein NLP-Begriff von Richard Bandlers NLP eingeführt und er unterscheidet Chunk Up, Chunk Down und Chunk Sidewise. Und dafür gibt es die deutschen Begriffe. Chunk Up ist verallgemeinern, Chunk Down ist spezifizieren und Chunk Sidewise ist vergleichen. Ich liebe an dieser Stelle die englischen Begriffe, weil die machen klar, es ist dreimal die gleiche Technik, nur in verschiedene Richtungen, was man bei verallgemeinern, spezifizieren, vergleichen nicht so hört. Das heißt, du nimmst irgendeinen Begriff, zum Beispiel Auto, und überlegst dir, zu welcher Kategorie, also kategorisieren wäre eine schöne deutsche Übertragung für Chunking, du überlegst dir, zu welcher Kategorie gehört das Wort Auto und vielleicht sagst du sowas wie Transportmittel. Dann nimmst du den Begriff Auto und überlegst dir, was ist dem Auto vergleichbar und vielleicht kommst du auf Pferd und Fahrrad oder Eisenbahn und Flugzeug. Dann nimmst du das Auto und überlegst dir, was ist Teil, also was ist sozusagen Unterkategorie von Auto und dann fällt dir vielleicht sowas ein wie Sportwagen, Lastwagen, Kleinbus, Cabriolet, Limousine. Und eventuell hast du jetzt schon beim Selbstmitdenken gemerkt, ja, aber da können wir noch ganz anders. Ich meine, wenn ich Auto überlege, was gehört dazu, dann kann ich ja auch sagen Mercedes, BMW, Opel, Audi. Oder wenn ich mit Auto anfange, kann ich ja auch sowas sagen wie Benziner, Diesel, Elektro. Oder wenn ich Auto, dann kann ich ja sogar sagen A-U-T-O, also die Buchstaben. Oder, also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich kann ich auch mit Chunk Up das Gleiche machen. Also wenn ich sage, Auto ist ein Begriff, dann kann ich sagen, Auto ist eine Maschine. Da könnte ich auch eine Nähmaschine daneben nehmen. Ich kann sagen, Auto ist ein Wort mit A, dann kann ich den Apfel daneben setzen und den Affen. Ich kann sagen, Auto ist ein Wort mit 4 Buchstaben. Ich kann sagen, Auto ist ein Produkt von Opel, dann passt auch die Schreibmaschine daneben. Und wenn ich sage, Auto ist ein Produkt von BMW, dann passt das Flugzeug daneben, was die mal gemacht haben. Und oh, plötzlich merke ich, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, nach oben, unten, links und rechts zu chunken. Da gibt es ja nicht nur eine Möglichkeit, da gibt es ja ganz viele. Und drum ist Chunking die, wenn ich mich entscheiden müsste, wichtigste NLP-Technik. Ich rede nicht von Format, ich rede von Technik. Du kannst mit Chunking so viel machen. Ich könnte einen ganzen Podcast nur über Chunking machen. Chunking ist so entscheidend fürs Lernen. Lernen klappt nur in der richtigen Chunkgröße. Wenn es zu groß oder zu klein ist, kannst du nicht vernünftig lernen. Wenn du ein Problem lösen willst, bist du davon abhängig, dass es die richtige Chunkgröße ist. Sonst verwirrt es dich oder überfordert dich. Kreativitätstraining, Assoziation, diese ganzen Sachen sind vom Chunking abhängig. Smalltalk ist der Haupttrick, dass du chunken kannst, weil du kommst dann vom Hölzchen aufs Stöckchen beim Chunking. Und natürlich, damit schließt sich der Kreis, das Thema Ressourcen. Weil normalerweise, wenn man Leute fragt, was hast denn du für Ressourcen, sagen die sowas wie, ja, also ich reise gerne, ich lese gerne, ich höre gern Musik, ich esse gern. Also du merkst, es kommen riesen Kategorien und da fällt kaum jemandem mehr als 5 bis 10 Sachen ein. Wenn der jetzt aber anfängt und sagt sowas wie, ich reise gerne, sagst du, echt, wohin denn? Und das ist ein Chunk Down. Chunk Down ist die entscheidende Technik. Dann sagt er zum Beispiel, naja, neulich war ich im Schwarzwald und im Jahr davor war ich in Madagaskar. Dann sagst du, Schwarzwald, was haben sie denn da erlebt? Ein weiteres Chunk Down. Das heißt, wenn jemand gerne, ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn jemand sagt, ich lese gerne und du bittest ihn in aller Ruhe, na dann zählen sie doch mal auf, welche Bücher sie schon gelesen haben. Wenn jemand wirklich gerne liest, kann der jetzt wahrscheinlich, wenn er ein gewisses Alter hat, 1000 Bücher aufzählen. Mit anderen Worten, der kann eine Liste machen mit 1000 Ressourcen, nur mit Büchern. Ich habe in meiner MP3-Sammlung eine 5-stellige Zahl an Titeln und ich kenne die alle, weil ich weiß, wenn der Zufallsgenerator läuft, dann weiß ich, was da gerade läuft. Das heißt, ich kann 10, 15, 20.000 Musiktitel zuordnen, häufig noch mit Interpreten und allem drum und dran. Und jedes dieser Musikstücke führt zu einer, macht einen Unterschied in eine potenziell erwünschte Richtung. Das heißt, wenn ich 20.000 Musikstücke habe und jedes von diesen Musikstücken macht, wenn ich es höre, in meinem Leben einen Unterschied, weil es meine Stimmung ändert, weil es meine Bewegung ändert, weil es bestimmte Erinnerungen aufzählt, dann sind das 20.000 Ressourcen. Und glaub mir, es sind bei mir mehr als 1000 Bücher, die in meinem Bücherschrank sind. Und zu jedem Buch würde mir was einfallen, was ich mit dem Buch verbinde, was ich da gelesen habe, wann ich das gelesen habe, wem ich davon erzählt habe, in welchem Seminar ich das eingesetzt habe. Wenn ich jetzt da 1000 Bücher habe, es gibt genügend Bücher, da fallen mir zu einem Buch 5 oder 10 Sachen ein. Da habe ich schon 5.000 bis 10.000 Ressourcen nur in Form von Büchern, weil ich dran denke. Und dann kommen Assoziationen, dann habe ich einen Gesprächsaufhänger, dann erinnere ich mich, wie das mein Leben verändert hat. Und dann sind wir noch nicht bei der Kategorie, die auch gerne über, ja, eine Ressource, ich mag Freunde gerne. Freunde, Menschen. Schreib doch mal alle Menschen auf, die du kennst, an die du gerne denkst. Also da kommen die meisten Leute kommen auf 200 bis 300 Menschen, wo sie sagen, oh ja, das war schön mit dem. Freunde, Bekannte, Kollegen, Seminarteilnehmer und sowas. Nehmen wir an, du sitzt in einer NLP-Ausbildung mit 20 anderen Leuten. Und ich würde dich bitten, guck dich mal um hier im Raum und überleg dir zu jeder dieser anderen Personen 2 oder 3 Sachen, die du Schönes mit dieser Person verbindest oder jetzt verbinden kannst. Dann hättest du 40 bis 60 Ressourcen alleine in der Gruppe von dem, was dich da umgibt. Und wenn du diesen Trick hast, Chunking, also ich rede jetzt noch nicht davon, dass wenn du gerne isst, du vielleicht über Rezepte, über Zutaten, über Gewürze, über Momente, wo du gegessen hast, über Orte, wo du gegessen hast, über Menschen, mit denen du gegessen hast, nicht Menschen, die du gegessen hast, das wäre ein anderes Thema. Also verstehst du, was da alles drin ist? Also ich meine, weil wir gerade beim Thema sind, manche kommen allein auf 100 Ressourcen mit Witzen und dann, wenn sie überlegen, wem habe ich den Witz alles erzählt und wo habe ich ihn eingesetzt, haben sie schon 1000 Ressourcen. Ich glaube, du hast verstanden, wieso es einfach ist, auf 1000 Ressourcen zu kommen. Deswegen letzter Tipp, wenn du Coach, Berater oder was Ähnliches bist, da braucht man ja oft Ressourcen von den Klienten und das ist oft eine solche Quälerei, bis denen mal Ressourcen einfallen. Deswegen Tipp, frag die, was macht ihnen Spaß, was ist eine Ressource, was ist eine Stärke, dann kommt normalerweise irgendwas, was viel zu hoch gechunkt ist, sowas wie, ja, ich gehe gerne ins Kino, dann sagst du strahlend, was, welchen Film haben sie denn gesehen? Und jetzt zählt ihr Filme auf und Filmszenen und was der gemacht hat und wie da die Dialoge waren und was in dem Film lustig oder berührend oder spannend war. Und schon kommst du nur mit diesem Thema Filme durch Chunk Down auf 50 Ressourcen und siehst ja logischerweise, wie sich die Stimmung verändert. Und dann, wenn du zum Beispiel später in dem, das wäre ein Coaching, und du brauchst dann bestimmte Ressourcen. Nehmen wir an, ihr steht da im Change History und die Person sagt, Mut täte mir gut. Und du sagst, wann waren Sie mal mutig? Und die Person sagt, mir fällt nichts ein. Dann sagst du, naja, kennen Sie nicht eine Filmszene, die Sie mit Mut verbinden? Und plötzlich strahlen die Augen und die Person sagt, ja, da fällt mir einer ein. Und jetzt wird dir auch klar, wieso das eine Ressource ist. Weil es wiederum ein Anker, ja, guck mal, jetzt schließt sich der Kreis zum Januarwochenende, weil vielleicht eine bestimmte Filmszene ein Anker ist für eine bestimmte Emotion, die man dann wiederum in einem Veränderungsformat einsetzen kann. Und damit habe ich in über einer Stunde gerade mal 5 der 10 praktischen Wochenenden geschafft. Wie peinlich, aber irgendwie auch schön, oder? Mit hoffentlich vielen praktischen Hacks. Und ich fürchte, ich weiß, was das Thema des nächsten Podcasts von nächster Woche sein wird. Ich schätze mal, es werden die Themen des NLP-Practitioners sein, Teil 2. Von daher, schalt auch nächste Woche wieder ein im Podcast, wenn es geht um NLP-Practitioner-Techniken, Teil 2. Bis dahin, tschüss.